Wir sind in unserer Predigtserie im Psalm 23 und in dem Psalm geht es um die Beziehung zwischen dem Hirten und dem Schaf. Ist für uns jetzt kein so ein geläufiger Vergleich in unserer modernen Zeit und deshalb hilft uns immer wieder Hannelore, unser Schaf, uns in die Person reinzuversetzen, aus deren Sicht aus der Psalm geschrieben ist, aus der Sicht von einem Schaf. Und wir haben letztes Mal von den saftigen Wiesen und dem frischen Wasser gehört und jetzt heute gehen wir einen Schritt weiter und wir kommen zu dem nächsten Vers, der heißt: Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Andere Übersetzungen übersetzen das so: Er leitet mich auf sicheren Wegen. Also auf richtiger Straße, auf sicherem Weg unterwegs zu sein, das ist manchmal gar nicht so einfach. Das ist manchmal gar nicht so einfach, besonders für uns als Männer. Weil Männer fragen ja nicht nach dem Weg, sondern die wissen ja selber, wo es lang geht. Wenn, dann sagt man ja, sind immer Frauen diejenigen, die nach dem Weg fragen. Wir wissen ja, wo es lang geht. Mein Gut, wir sind ein bisschen aus dem Schneider dadurch, dass wir jetzt natürlich Navis und GPS-Geräte haben und so. Darf ich mal fragen, wer nutzt alles einen Navi? Okay, wer nutzt alles sein Smartphone als Navi? Okay, wer ist schon mal da rausgekommen, wo er nicht hin wollte? Okay, also das scheint doch relativ weit verbreitet zu sein. Gehen wir davon aus, also ich habe euch Bilder mitgebracht, da haben sie mir mit dem Navi unterwegs gewesen, mit unserem Wohnmobil. Das war so der in Frankreich, das war so der erste Teil vom Weg, beim zweiten, da haben wir uns dann schon eher überlegen müssen, geht das noch? Und beim dritten war es eindeutig klar, also es geht nicht mehr. Also da ist es uns genauso gegangen. Wir haben dann gelernt, eben es wäre gescheit, nach dem Weg zu fragen. Und als wir in Marokko dann mit unserem Wohnmobil unterwegs waren, haben wir gelernt und sind da an die Tankstelle hin und haben bei der Tankstelle ich gefragt, est-ce qu'il possible de aller avec le camping-car à cette route oder irgend so etwas. Aber die haben schon verstanden, was ich meine. Und dann hieß es, ja, pas de problème und so. Also gut, also für mich war das klar. Wir sind dann noch extra auf die Polizeistation gegangen, weil wir dachten, komm, wir gehen auf Nummer 6. Wir fragen dort noch nach, wie es so läuft. Und die meinten auch, ja, ja, das ist geteert, das ist kein Problem. Wir sind dann losgefahren und das ist so die Straße, dann da in das Tal mit rein. Und das sah dann nach einer Weile so aus. Und das Dumme ist immer, wenn du schon mal relativ weit gefahren bist, also wir sind bestimmt schon bald 2 Stunden lang auf dem Weg gewesen, dann wird schon immer umkehren. Und dann siehst du so etwas und denkst, ja, komm, da irgendwie kommen wir schon durch und wir mussten uns dann wirklich selber viel Mut zusprechen, dass wir da durchkommen und wir sind dann weitergefahren und es hat sich dann auch wirklich gelohnt. Ihr seht in dem nächsten Bild den Ausblick von der Auberge, bei der wir dann dort gelandet sind, mit fantastischem Ausblick und hatten dann irgendwie so eine ganze Nacht Zeit, unser ganzes angestautes Adrenalin wieder irgendwie abzubauen und wieder in den Normalzustand zurückzukommen. Also selbst wenn du nach dem Weg fragst, ist nicht immer sicher, dass es nachher funktionieren wird. Das heißt, auf dem richtigen Weg zu sein, das ist gar nicht so einfach. Bei einem GPS-Gerät brauchst du Satellitenempfang. Also du musst die Satelliten haben. Du brauchst vielleicht sogar mehrere Satelliten, damit das Gerät vernünftig arbeiten kann. Und dabei stellt sich dann, jetzt komme ich wieder zurück aus dem Bild, sind wir auf Empfang. Also wenn Gott uns auf guter, richtiger Straße führen will, sind wir überhaupt auf Empfang. Und ich habe euch da ein schönes Beispiel aus dem Alten Testament von dem Prophetenschüler Samuel, der ganz neu seinen Job dort angefangen hat. Der liegt im Bett und schläft, hört auf einmal irgendeine Stimme und kann sie nicht zuordnen, geht zu seinem Lehrer, der schickt ihn wieder ins Bett und sagt, komm, ich war es nicht, schlaf weiter. Und mit der Zeit merken sie, ah, das ist Gott, der zu Samuel redet. Und jetzt lesen wir dann die Reaktion vom Samuel. Samuel sagt dann, rede Herr, denn dein Knecht hört. Also wenn du nicht auf Empfang bist und wenn du nicht hören willst, dann wird es schwierig, wenn Gott dich auf der richtigen Straße führen soll. Du musst bereit sein zu hören, du musst bereit sein auf Empfang stehen, damit er auch zu dir reden kann. Ich bin dabei, mir das anzugewöhnen, dass ich eigentlich täglich versuche zu beten, Gott, hilf du mir, deine Stimme zu hören. Hilf mir, meine Antennen auszufahren, damit ich merke, wenn du zu mir redest. Und vor ein paar Wochen habe ich so ein schönes Erlebnis gehabt, wie Gott zu mir gesprochen hat. Und zwar ist so, wir haben mittlerweile ein anderes Wohnmobil und mit dem war ich beim Fahrzeugbauer und der hatte da noch einige Sachen am Fahrzeug zu regeln. Und der macht das immer super, nur er hat absolut ein katastrophales Zeitmanagement. Und ich habe eine Woche gewartet drauf und angerufen und zwei Wochen gewartet und drei Wochen gewartet und angerufen. Und irgendwie, ich lebe ja, arbeite in der Schweiz und da weiß man, hey, wenn du einen Termin abmachst, dann ist dann der Termin. Und wenn du nicht da bist, dann kannst du gerade verreisen, wenn du dich nicht dran hältst. Und an dem einen Morgen ist mir irgendwie dermaßen die Luft ausgegangen und ich habe gesagt, du, jetzt rufe ich an und jetzt muss ich da mal wegen Dampf einlassen und irgendwie klar machen, also das, so geht's nicht. Und ihr kennt vielleicht so Situationen, gell, wo die Ungeduld durchbricht. Und Geduld ist jetzt wirklich nicht meine Stärke. Ich bete immer, Herr, schenk mir Geduld, aber schnell, weil irgendwie das ist mühsam. Und ich hatte dann in dem Moment aber so, wie soll man sagen, wie den Eindruck, dass der Herr sagt, lass es, ruf jetzt nicht an, sei geduldig, wart noch. Ist mir schwer gefallen, aber ich habe wirklich so den Eindruck gehabt und dachte, komm, dann warte ich und mal gucken, was passiert. Und am Abend, an dem gleichen Tag, habe ich per WhatsApp ein Foto gekriegt von unserem Fahrzeug da in der Garage von dem Fahrzeugbauer. Und ich habe dann gesehen, er hat noch zusätzlich mir eine Leiter auf der Seite angebaut. Er hat oben noch einen Kran hingebaut, dass ich mein Ersatzrad da aufs Dach kriege. Er hat mir noch Luftablässe rechts und links, einen Tankunterfahrschutz gebaut. Am Schluss hat er noch das ganze Fahrzeug unten alles rumrum, Stoßstange, Kästen, alles Zeug schwarz, nochmal neu gespritzt und so. Und alles ohne Rechnung, weil er ist so begeistert von dem Auto und irgendwie da schlägt ihm das Herz selber höher und hat das gerade so gemacht. Und ich habe mir dann überlegt, Mensch, wenn ich jetzt am Morgen ihn angerufen hätte und hätte da richtig Dampf reingelassen und hätte ihm Stress gemacht und alles. Und er investiert sich über die Maßen in das Auto und macht so viel extra und so. Ich hätte wirklich die Beziehung zu ihm aufs Spiel gesetzt, glaube ich. Und ich glaube, er wäre mega frustriert gewesen. Ich habe das Foto dann am Abend gleich bei Facebook gepostet. Ihr seht schon 126 Likes gleich am Abend irgendwie. Und das hat auch ihm wieder geholfen, weil er, man weiß, er baut tolle Autos und das funktioniert. Ich erzähle euch das auch nur deshalb, gell? Nicht weil ich von meinem Auto schwärmen will, sondern weil es so ein Moment war, wo ich als Mann, wo mein Herz bei so etwas höher schlägt, irgendwie gehört habe, der Herr redet. Und es ist nicht typisch für mich, dass ich geduldig bin. Aber in dem Moment war es wirklich wichtig, auf Empfang zu sein. Und mittlerweile bete ich wirklich regelmäßig darum, dass ich auf Empfang bin, damit der Herr solche Dinge tun kann. Also wichtig ist, auf Empfang sein, sensibel sein, hören drauf, was Gott uns sagen möchte. Manchmal ist es aber vielleicht auch so, du hast im Bild gesprochen, GPS-Empfang, du weißt, wo es lang geht, aber du musst ja immer noch selber entscheiden, gehe ich den Weg, also bin ich gehorsam, mache ich das dann auch, fahre ich da lang oder nicht. Bei mir ist es jetzt richtig schwierig, das Navi hat eine Frauenstimme und Renate neben mir hat früher immer gesagt, wo es lang geht, weil sie die Kartenleser und Navigatorin ist und jetzt habe ich zwei Frauen und wenn die eine Frau sagt, nächste Abbiegung links und die andere Frau sagt, nächste Abbiegung, das ist Blödsinn, nächste Abbiegung rechts, was mache ich als Mann zwischen Schul und Bank? Und ich kann nur raten, mache ich auch immer, ist ganz klar, gell, meine Frau hätte in so einem Fall recht und ich fahre rechts an der Stelle. Aber ich muss im Prinzip selber entscheiden, höre ich drauf, mache ich das oder mache ich es nicht? Vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, manchmal, wenn man etwas erkennt, Gott sagt einem, da geht's lang, dass man dann anfängt, mit Gott zu diskutieren. Und sagen, ja du, früher in der Kultur stimmt das schon, aber heute ist doch alles anders und das kann man heute nicht mehr so sehen und was, wenn ich jetzt da und wie sieht das aus und ihr kennt das vielleicht. Wer hat mit Gott schon mal so diskutiert? Darf ich mal wieder fragen? also ein paar trauen sich zumindest, sich zu outen, dass sie schon so diskutiert haben. Das ist irgendwie so das innere Zweifeln vielleicht. Ist wirklich richtig, was Gott sagt? Stimmt's wirklich, dass das der richtige Weg ist? Manchmal ist vielleicht sogar eine Anfrage an unser Vertrauen ihm gegenüber. Also vertraue ich wirklich, dass er mich richtig führt, auch wenn es jetzt vielleicht anders, ich den Eindruck habe, dass es anders richtig wäre. Ich habe euch dann einen Vers mitgebracht, wo wir über Gott lesen aus Psalm 33, da heißt: Die Absichten des Herrn haben für immer Bestand, seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen künftigen Generationen. Also das ist klar, ich darf ihm vertrauen. In allen Generationen, also Kultur heute hin und her, anders oder nicht, ich darf ihm vertrauen. Und der nächste Vers, der hilft mir dabei ganz extrem, den lesen wir in Philipper 2, Vers 13, da heißt es folgendermaßen: Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Also beides, er hat den Überblick. Und es ist nicht unmöglich, das zu tun, was er mir sagt, sondern er macht mich bereit, er macht mich auch fähig, das zu tun, was er möchte. Oftmals erkennen wir leider erst im Rückspiegel, dass der Weg, den er uns geführt hat, der richtige gewesen ist. Erst wenn eine bestimmte Sache passiert ist, entdeckt man, oh ja, stimmt. Darf ich mal fragen, wem ging das schon mal so, dass man im Rückspiegel erkannt hat, oh, das ist gut gewesen, was Gott gemacht hat. Ja, genau, das ist so. Also das ist eine Ermahnung an unser Vertrauen, an ihm festhalten, ihm vertrauen. Er macht es wirklich gut, er weiß es und er macht mich auch fähig, er macht es möglich, dass ich auf dem richtigen Weg mit ihm bin. Schafe sind Gewohnheitstiere. Die Hannelore, die mag es am liebsten, wenn sie an ihrem Plätzli ist, wo alles gut ist und wo sie sich wohlfühlt und wo das Gras grün ist und so. Und sie geht eigentlich ungern wieder an einen neuen Platz. Und ich würde das gar nicht unbedingt schlecht reden. Gewohnheiten sind ja oft auch gut. Also einmal am Tag, zweimal, dreimal am Tag Zähne putzen, das ist gut. Nach dem Duschen Deo verwenden, das ist gut. Ganz besonders für den Nachbarn rechts und links. Oder am Sonntag oder einen Tag die Woche runterfahren und Sabbat machen, entspannen, Kraft schöpfen. Das ist gut. Die Gewohnheit, den Zehnten zu geben, loszulassen, unterstützen, andere helfen. Das sind gute Gewohnheiten. Bei Gewohnheiten ist es so, das bringt der nächste Satz gut auf den Punkt, Gewohnheiten sind deine treuesten Diener oder deine schrecklichsten Herren. Also schlechte Gedanken kultivieren, rummotzen, jedes Mal, wenn man etwas sieht, immer negativ drauf sein. Und das schleift sich manchmal wirklich ein. Und jeden Moment, jedes Mal, wenn so eine Gelegenheit kommt, bist du am negativ rumdiskutieren. Wenn man sich leer fühlt, die Leere stopfen mit Shoppen, mit Essen, mit irgendwelchem Vergnügen, um das zuzudrücken, damit es nicht mehr stört. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Ich wurde in der Schule als kritischer Mensch erzogen. Du musst alles hinterfragen, du musst analysieren und so. Und ich merke bei mir selber, dieses Kritischsein, dieses dauernde Hinterfragen und das ist mühsam. Das macht manche gute Idee kaputt, weil man sie auseinander diskutiert. Lästern, Notlügen, Internetsucht, das sind alles so Sachen, das sind Gewohnheiten, auch wirklich schlecht und hinderlich. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, nochmal vom Leo Bicker, der auch mal über Psalm 23 gepredigt hat, der einen kurzen Input zu diesen Gewohnheiten hat.
Ein Schaf ist so ein Gewohnheitstier. Wenn es einen guten Ort gefunden hat, wo das Futter so richtig gut ist, sagt ein Schaf, ich gehe ganz sicher nicht mehr von hier weg. Ein Schaf ist ein Gewohnheitstier. Wo es gut ist, da bleiben wir, gell? Das Problem ist, wenn ein Schaf immer da bleibt, macht das beste Stück Land kaputt. Schau mal, was du gemacht hast hier zum Beispiel. Ist es auf das Klo gegangen? Hier das Klo schon ein bisschen verstrichen. Hier hinten kleines Klo, hier auch ein bisschen Klo. Und wenn du ganz genau siehst, ist die Weideherde ist nicht mehr gut. Wenn ein Schaf immer da bleibt, wo es schön ist, macht es das eigene Land kaputt. Und darum sagt der Hirte, let's move. I like to move it, wood. Schaf, sorry, let's go. Komm, wir müssen gehen.
Also der Hirte weiß, was fürs Schaf gut ist. Und er weiß, wenn schlechte Gewohnheiten da sind, dann ist es wichtig, die Gewohnheiten zu ändern. Sonst sitzt man nachher am Schluss in der eigenen Scheiße. Gut, das ist jetzt vielleicht wegen krass, aber ja, wo befindest dich du? Hast du das Gefühl, du bist gut unterwegs, du bist von einer Wiese zur nächsten unterwegs oder vielleicht hängst du irgendwo an einem Punkt mit schlechten Gewohnheiten fest und es ist für dich schwer oder du bist nicht mit Gott wirklich auf dieser Straße unterwegs, dass er dich weiterführen kann. Er versucht das immer wieder, er sagt hoho, hehe. Und versucht sich bemerkbar zu machen und das Schaf weiß, aha, da geht er lang, da geht er lang und du folgst und du bist auf dem Weg. Wichtig ist es, mit ihm unterwegs zu sein und wenn er uns einen neuen Weg zeigen will, dann auf dieser Straße auch unterwegs zu sein. Manchen von uns geht es wie so einem, ich nenne das jetzt mal einfach das Heckenschaf. Das ist ein Schaf, das braucht links und rechts, vorne, hinten eine Hecke und das, so in den Bereich, da fühlt sich's wohl. Das sind so Leute vielleicht, die am Morgen um 7:30 zum Schaffen gehen, um 12 heimkommen, weil immer um 12 gibt's Mittagessen, um 13:30 gehen's wieder zum Schaffen, um 5 kommen sie wieder heim, um 6 gibt's immer Abendessen und so ist das einfach und da fühlt man sich wohl. Das ist einfach normal und das war schon immer so und das bleibt auch für immer so. Vielleicht, wenn du spürst, du bist so jemand, der vielleicht in den eigenen Gewohnheiten, in dem eigenen gefangen. Vielleicht hilft dir der Satz weiter. Als ich in New York war, habe ich die Hillsong Church dort besucht und der Pastor dort, Karl Lenz, hat Folgendes gesagt. Wenn noch niemand über deine Träume gelacht hat, sind sie nicht groß genug. Und das sind große Worte, aber das trifft vielleicht gerade für so einen Heckenschaf zu. Einfach mal weitergehen, etwas Neues probieren, auf der Straße unterwegs sein. Vielleicht hat Gott noch viel größere, viel schönere, viel bessere Sachen für dich parat. Ich habe gelesen, Adler, wenn ein Unwetter herzieht oder wenn ein Sturm aufkommt, dann verkriechen die sich nicht, sondern die gehen dann erst recht in die Lüfte, um den Schub, um den Wind auszunutzen, um sich noch besser höher treiben zu lassen. Vielleicht brauchst du so ein bisschen so ein Gehen von dem Adler, um aus hinter diesen Hecken hervorzukommen und zu sehen, was Gott alles noch mit dir tun kann, was du dir jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen kannst. Und wenn du dich da rauswagst, dann möchte ich dir jetzt noch einen Vers mitgeben, der steht im Psalm 37, der heißt, wenn ein Mensch seinen Weg zielstrebig gehen kann, dann verdankt er das dem Herrn, der ihn liebt. Selbst wenn er einmal stolpert, fällt er nicht zu Boden, denn der Herr hält ihn fest an seiner Hand. Also dann darfst du dich darauf verlassen, er ist da und er hält dich an seiner Hand. Ein gutes Beispiel für mich ist im Neuen Testament Petrus. Petrus ist ja der, der immer vorne herrennt, immer der Erste ist irgendwie. Und als die Jünger auf dem See unterwegs sind, der Sturm aufkommt, Jesus übers Wasser läuft, ist der Petrus so begeistert, dass er sagt, hey, ich will zu dir gehen, Jesus. Ich gehe raus aus dem Schiff, ich kann auch übers Wasser laufen, ich komme zu dir. Und er geht los und mittendrin überfällt ihn doch die Angst, überwindet ihn die Angst und er beginnt zu sinken. Und jetzt komme ich auf den Punkt, der mir an der Stelle wichtig ist. So lesen wir das da. Petrus muss sich krampfhaft ausstrecken und versuchen, ob er noch die Hand von Jesus irgendwie erreichen kann, sondern wir lesen dort, dass Jesus seine Hand ausstreckt und ihn ergreift und ihn hält. Das nächste Bild bringt das so zum Ausdruck. Also du musst nicht Angst haben, dass du es dann nicht mehr schaffst, wenn du dich wagst, bis zu tun, die Hand Gottes zu halten, sondern Jesus als der Souveräne ist da. Und er ist derjenige, der die Hand ausstreckt und der dich packt und der dich hält. Das geht sogar so weit, dass Jesus später mit Petrus gesprochen hat und der Schlusssatz des Gespräches war dann, dass Jesus zu ihm sagt, weide meine Schafe. Das heißt, im Alten Testament war Gott im Bild der Hirte, im Neuen Testament sagt Jesus von sich, ich bin der gute Hirte. Und dann geht er sogar so weit und hat das Potenzial in dem manchmal bei der Verleugnung, beim Versinken, dem Loser. Er sieht sein Potenzial und vertraut ihm seine Gemeinde an und sagt, weide meine Schafe. Und das finde ich ist etwas unglaublich Ermutigendes, dass Gott das mit, dass Jesus das mit Petrus an der Stelle macht. Dann gibt es vielleicht auch das stolze Schaf, das sagt, ja du würdest mir sagen, wo es lang geht. Also ich bin schon 40, 50, 60 Jahre unterwegs. Ich habe einen Master of und einen Doktor irgendwas und ich weiß, wo es lang geht. Du brauchst mir gar nichts sagen. Erfahrung hilft, gute Berater helfen auch. Das geht da ohne dich. Ich habe einen Vers gefunden, dass ein sehr weiser und starker König, Salomo, gesagt hat. Manch einer wähnt sich auf dem richtigen Weg und läuft geradewegs in den Tod. Weil er stolz ist, weil er meint, wozu brauche ich den? Ich mache es selber, ich habe das im Griff, ich habe Erfahrung. Deshalb möchte ich an der Stelle dir den Vers einfach mitgeben. Achte darauf, ob das wirklich so ist. Ich finde ein schönes Bild, Gott ist wie ein Pilot. Ich habe euch ein Bild von einem Cockpit mitgebracht. Also ich wäre da heillos überfordert, wenn ich so etwas sehe, ist mir ein Rätsel, wie da jemand durchblicken kann. Aber der Pilot hat das im Griff. Der kann dieses Riesenteil fliegen und landen. Ich kann das nicht. Und zum Glück sitzt jemand am Steuer, der den absoluten Überblick hat. Meinst du, du hast es im Griff, wenn du dich da hinsetzt, du startest und fliegst das Ding, oder vertraust du lieber auf jemand, der es wirklich im Griff hat und dem vertraust du dich an und er übernimmt die Verantwortung? Dann gibt es noch das gehorsame Schaf. Und man denkt vielleicht, ja, das ist ja langweilig, irgendwie so das gehorsame Schaf. Aber Jesus ist zum Beispiel dann ein hervorragendes Vorbild dafür. Er war als Lamm Gottes treu und gehorsam und hat sich opfern lassen. Er hat sich zum Sündenbock machen lassen, weil er gehorsam war und gehorsam den Weg gegangen ist. Und wenn wir nachher später die Gemeinde anschauen, die ihm nachgefolgt ist, das gehorsame Nachfolgen von Jesus, das war nicht langweilig. Also als aus den 12 Jüngern nachher ungefähr 120 geworden sind und als nachher an Pfingsten 3000 an einem Tag neu dazugekommen sind und die Gemeinde schnell und stark gewachsen ist, das ist absolut nicht langweilig gewesen. Dann wurden die Nachfolger Jesu verfolgt und von den Römern zur Schau gestellt und umgebracht. Das ist absolut nicht langweilig gewesen an der Stelle. Für uns als Schweizer, in dem Luxus, in dem wir leben als Deutsche, ist das fast nicht mehr vorstellbar, was das damals für die Christen bedeutet hat, gehorsam zu sein. Ich lese euch einen Vers aus Matthäus, der uns da vielleicht ein bisschen dabei weiterhilft. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und der Weg dorthin bequem. Viele Menschen gehen ihn, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Für uns als Deutscher, als Schweizer ist es gefährlich, in dem Luxus, in dem wir leben, uns treiben zu lassen. Und ich glaube, da ist die Gefahr relativ groß, dass wir einfach auf dem breiten Weg, wie es alle anderen auch machen, einfach mitlaufen. Und die Bereitschaft, sich krass zu entscheiden und zu sagen, ich bin auf dem schmalen Weg unterwegs, ich nehme das auf mich, das fällt uns schwer. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, das ist so ein ganz berühmtes Bild vom breiten Weg und vom schmalen Weg, stammt aus der Zeit des Pietismus, wurde von Charlotte Reilen 1867 veröffentlicht. Da gibt es etliche Kopien, etliche andere Darstellungen, aber die im Grund das Gleiche zeigen, der breite Weg, der ins Verderben führt, der einfach ist, und der schmale Weg, der eher beschwerlich ist, der ins Paradies führt. Für uns ist es einfach, aber für andere Christen ist es unter Umständen wirklich schwierig. Ich habe euch hier ein Bild von einem 14-jährigen Inder. Ich habe in der Vorbereitung zur Predigt gelesen, der 14-jährige Junge ist brutal ermordet worden in Indien, weil er gläubig ist. Und Open Doors, eine Organisation, die sich viel mit verfolgten Christen beschäftigt, schreibt dazu: Derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Nach aktuellen Schätzungen sind in den 50 Ländern mit der stärksten Christenverfolgung rund 260 Millionen Christen einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt, weil sie sich zu Jesus bekennen. Und die Frage ist natürlich berechtigt jetzt: Was ist mit dem jungen Mann? Wo sind da die grünen Wiesen, das frische Wasser? Wo ist da die sichere Straße, auf der wir unterwegs sind, wenn er als Christ, weil er gläubig ist, brutal ermordet wird? Ich möchte euch dazu einen Vers lesen aus Lukas 9, da heißt es: Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Also wenn wir das konsequent weiterdenken, müssen wir sagen, der junge Mann hat sein Leben nicht verloren, sondern der junge Mann, der hat sein Leben gewonnen, weil er bereit war, konsequent Jesus nachzufolgen. Und ich glaube, das darf, das muss auch Herausforderung für uns sein, dass wir als Schweizer, als Deutsche nicht einfach mitschwimmen und nicht einfach auf dem breiten Weg alles mitmachen, sondern dass wir bereit sind, konsequent zu sein, Farbe zu bekennen. Und das ist eben kein einfacher Weg, als gehorsames Schaf unterwegs zu sein, sondern das kann etwas kosten. Und das kostet andere Christen, äußerlich zumindest, viel mehr als uns. Wir sind nirgends so sicher, das dürfen wir wissen, wie in der Hand Gottes. Wenn er uns hält, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Und es kann, ich weiß nicht warum, aber es fällt uns immer wieder schwer zu vertrauen, dass Gott uns wirklich 100% festhält. Und dann konsequent auch den Weg zu gehen, den er von uns erwartet. Ich möchte euch noch zum Schluss zwei Verse aus dem Römerbrief vorlesen, die das noch so deutlich und klar auf den Punkt bringen. Da heißt es, Paulus schreibt da: Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Was für ein wunderbarer Trost ist das für diesen jungen Inder, der gestorben ist. Was für ein wunderbarer Trost ist das für dich, dass du wissen darfst, in jeder Situation, wo du unterwegs bist, er hält dich absolut an seiner Hand. Er lässt dich nicht los. Er ist treu. Und ich möchte dich herausfordern, dass du selber das im Vertrauen immer wieder ergreifst und sagst: Jawohl, ich will ihm treu sein. Ich will so ein gehorsames Schaf sein. Ich will mit ihm unterwegs sein. Und ich halte fest daran, dass er es gut machen wird, auch wenn es manchmal in mancher Situation anders aussieht und ich es manchmal vielleicht dann erst im Rückspiegel sehe. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns in deiner Hand hältst, dass du uns festhältst und dass du derjenige bist, wenn wir nicht mehr können, der unsere Hand ergreift und uns weiter festhält. Ich danke dir, dass unser Leben vollumfänglich in dir sicher ist. Und ich bete, dass du uns bereit machst, dir konsequent zu folgen, nicht einfach mitzuschwimmen, sondern bewusst den Weg mit dir zu gehen. Mach uns dazu stark, stärk du uns, hilf uns immer wieder Erlebnisse zu haben, die uns Mut machen. Lass uns als Geschwister uns immer wieder ermutigen, dass wir miteinander im Vertrauen auf dich auf dem Weg sind.